Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Schönem Wetter, Schneeausblick, wie schön. Wir wollen auch diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt die Werke seiner Hände. Der Friede des Herrn sei mit euch. Ich darf kurz hinweisen auf Klingelbeutel und Kollekte. Der Klingelbeutel ist im Monat Januar bestimmt für die Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde. Und schon ein Vorblick, ich sage noch ein bisschen mehr dazu, die Kollekte ist bestimmt für die Bergische Diakonie Abrad. Für ein bestimmtes Programm dort. Dazu sage ich nachher mehr. Als erstes gemeinsames Lied wollen wir singen aus Lied 70, die Verse 1, 2, 4 und 5. Lied 70, 1, 2, 4 und 5. Miteinander einen neutestamentlichen Psalm sprechen, die Nummer 786. Das ist der Lobgesang 68, danke. 68, 768, meine ich auch. Lobgesang des Zacharias. Der Lobgesang des Zacharias ist erschollen angesichts von Johannes dem Täufer. Um den soll es heute noch ein bisschen mehr gehen. Wir wollen gemeinsam Nummer 768 aus Lukas 1 im Wechsel lesen. Ich beginne und bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu sprechen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk.
Und hat uns aufgerichtet, eine Nacht des Heils, im Hause seines Dieners David.
Wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten.
Dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen.
Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham.
Uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, die ihm dienten ohne Furcht, unser Leben nach Gerechtigkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.
Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest.
Und Erkenntnis des Heils gebest deinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden.
Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe.
Damit es erscheine in denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
Vater im Himmel, du hast uns deinen Sohn geschenkt, Jesus Christus, das Licht der Welt. Auf ihn wollen wir jetzt hören, damit wir nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Sei du bei uns in dieser Stunde mit deinem guten Geist, der unsere Ohren und Herzen öffnet, damit dein Wort unseres Fußes Leuchte sein kann und dein Licht auf unserem Weg. Dies bitten wir dich im Namen Jesu Christi, der mit dir, dem Heiligen Geist, lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.
Heute steht im Johannesevangelium und aus der revidierten Lutherbibel lese ich die Verse 19 bis 28 aus dem ersten Kapitel. Es geht um das Zeugnis des Täufers. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, aus Jerusalem Priester und Leviten, dass sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elia? Er sprach: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? der sprach: Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren abgesandt von den Pharisäern, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser. Aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen. Und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Halleluja.
Unser christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Lass uns singen aus Lied 552, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Gemeinde, Weihnachten liegt hinter uns. Und da haben zumindest in den Gottesdiensten die Geburt Jesu und die Krippe im Mittelpunkt gestanden. Eben im Lukas-Evangelium, auf das wir uns oft bezogen haben. Das ist wohl der bekannteste Weihnachtstext. Am zweitbekanntesten ist das Matthäus-Evangelium mit den Sterndeutern aus dem Morgenland und auch den Heiligen Drei Königen. Oft werden die beiden Geschichten zusammengewoben in Krippenspielen und so. Und neben diesen beiden Erzählungen gibt es im Neuen Testament nur noch sehr, sehr wenig über Jesus als Kind zu lesen. Er wird am achten Tag beschnitten. Als Zwölfjähriger befindet er sich im Tempel, da legt er von den Schriftgelehrten die Tora aus. Mehr wissen wir vom Kind und vom Jugendlichen nicht. Das Erste, was danach von Jesus berichtet wird, steht im Zusammenhang von Johannes dem Täufer. Wir haben eben in der Schriftlesung schon einige Verse aus dem Johannesevangelium gehört. Dieser Johannes der Täufer war nach allem, was wir von ihm wissen, ein ziemlich merkwürdiger Typ. Er hatte ein Gewand aus Kamelhaaren, Ledergürtel, er ernährte sich von Heuschrecken, kann ich mir kaum vorstellen, und wilden Honig, vielleicht ein bisschen besser. Ein ungewöhnlicher Mann, und ungewöhnlich war auch das, was er damals den Menschen predigte. Tut Buße, kehrt um. Euer bisheriger Weg war verkehrt, war falsch. Ihr denkt, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Ihr gehört zur Kirche, aber verschätzt euch nicht. Falsche Sicherheit ist nicht angebracht. Gott ist der Richter. Ihr Schlangenbrut, hat er die angesehenen Israeliten angesprochen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn so gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Über diesen Johannes waren verständlicherweise manche irritiert oder sogar entsetzt. Sie wollten ihn gern zum Schweigen bringen, andere aber verstanden ihn, sahen bei sich selber Ungutes und auch ein problematisches sich verlassen auf falsche Güter. Die zu ihm kamen, die taufte Johannes, aber zunächst sagte er ihnen, wie sie ihr Leben zu verändern hätten. Abgeben vom eigenen Eigentum, keine Gewalt anwenden, barmherzig sein. Das alles verkündigt Johannes der Täufer. Johannes tauft mit Wasser als Zeichen, jetzt kann ein Mensch Neues anfangen, Neues tun. Das, was vorher war, das soll nicht mehr gelten. Und manche beginnen ihn für den erwarteten Messias zu halten. Und als, so haben wir es eben gehört, daraufhin einige der führenden Leute aus Israel zu Johannes kamen, die fragten, ob er der Messias sei oder der wiedergekommene Prophet Elia, so wehrt Johannes das ab. Nein, ich bin es nicht. Der kommt erst noch. Einen Tag nach dieser Befragung kommt Jesus zu Johannes. So berichtet es uns das Johannesevangelium. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Lamm, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht. Aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen in Taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nur mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Soweit aus dem Johannesevangelium. Und deutlich ist ein Satz, der gleich am Anfang steht. Seht, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. So sagt Johannes es über Jesus. Oder ganz ähnlich, Jesu, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt. Das haben wir noch vor kurzem beim Abendmahl gesungen. Jedes Mal beim Abendmahl singen wir das gemeinsam. Gleicher Text, nur du an Rede. Das heißt, wir nehmen in der Abendmahlsliturgie diesen Vers aus Johannes 1 auf und wiederholen ihn gleichsam als Gebet. Johannes sagt, seht, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Natürlich kennen wir aus dem Neuen Testament weitere Geschichten über Jesus und von ihm. Wunder hat er getan, von der Herrschaft Gottes gepredigt, in Gleichnissen gesprochen, sich mit Leuten abgegeben, mit denen sich nicht jeder abgibt. Aber im Johannesevangelium steht alles unter dieser einen Perspektive. Der Weg Jesu führt ihn ans Kreuz und dann hin zur Auferstehung. Und Jesu Tod am Kreuz war nicht nur die schmachvolle Niederlage, dass er jemand gestorben ist, sondern es war der Weg Gottes, die Sünde der Welt wegzunehmen. Nun fallen bei diesem Begriff, bei diesem Vers zwei Begriffe auf, die uns vielleicht etwas Verstehensmühe machen. Das ist einmal der Begriff Lamm oder auch Lamm Gottes und das ist der Begriff Sünde. Was meint Johannes, wenn er vom Lamm redet? Was ist das für ein Bild? Man ist sich da nicht ganz sicher in der Wissenschaft, weil es mehrere Möglichkeiten gibt. Am wahrscheinlichsten wird gedacht, dass damit das Opferlamm gemeint ist, das Passahlamm. Sie kennen vielleicht die Geschichte aus dem Alten Testament. Am Vorabend des Auszugs aus Ägypten wurde das Passahlamm, das Pessachlamm geopfert. Und so erzählt es das zweite Buch Mose eben, es wurden die Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen und dieses Zeichen bewahrte sie vor der Vernichtung. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, bis heute gibt es bei jedem jüdischen Pessachfest kein Lamm, sondern einen Knochen. Aber einen Hühnerknochen. Warum kein Lamm? Weil der Tempel nicht mehr da ist. Und deswegen kann das Lamm nicht mehr geopfert werden. Aber ein Hühnerknochen ist die Erinnerung an das Lamm, das damals da war. Grundsätzlich gilt eben das Blut des Lammes, Erinnerung, bewahrt die Israeliten vor dem Tod. Deshalb die Erinnerung oder die Aufnahme des Begriffs Lamm. Und was meint das Johannes-Evangelium, wenn es von Sünde redet? Es meint nicht irgendwelche moralischen Verfehlungen, die wir vielleicht begehen, zu viel Alkohol, zu viel Fett und Süßes vor ein paar Wochen, zu schnelles Autofahren oder jemanden beleidigen oder ähnliches, sondern es geht um die Beziehung zwischen Gott und der Welt, dem Unglauben der Menschen an Gottes Kommen in Jesus Christus. Das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, deshalb müssen wir noch einen kleinen Moment hier verweilen. Das Johannesevangelium definiert nämlich gar nicht erst groß, was Sünde ist. Oder er beschreibt, was schlecht ist in der Welt. Sondern der Johannes der Täufer sagt über Jesus, und das ist das erste Mal, dass das Wort Sünde im Johannesevangelium vorkommt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ohne dass vom Lamm Gottes gesprochen wird, kann das Johannesevangelium gar nicht von Sünde reden. Und was nimmt Jesus weg? Wenn man sozusagen den Duktus des Johannesevangeliums ernst nimmt, nimmt er den Unglauben der Menschen weg. Also das Nein der Menschen zu Gott. Die Ablehnung Gottes. Der Satz, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt oder wegnimmt, ist im Prinzip die knappste Inhaltsangabe dessen, was im Johannesevangelium vom Weg Jesu zu berichten ist. Worum geht es im Weg Jesu? Letztlich alleine darum, so jedenfalls im Johannesevangelium, dass die Sünde weggenommen wird. So bringt man Leute an die Arbeit. Und jetzt sagt Johannes der Täufer über Jesus, siehe, das ist Gottes Lamm und verweist auf Jesus. Er streckt seinen Zeigefinger aus. Der da, der ist es, von dem Jesaja redet. Er ist der Messias, er ist der, auf den wir alle warten. Ich bin's nicht, er aber ist es. Manche werden dieses Bild kennen. Es ist das Bild des, oder ein Ausschnitt des Isenheimer Altars. Es wurde von Matthias Grünewald Anfang des 16. Jahrhunderts geschaffen. Zunächst zeige ich Ihnen die Gesamtansicht der Kreuzigungsszene. In der Mitte, unschwer zu erkennen, der gekreuzigte Christus. Links davon zu sehen ist die Mutter Jesu, die von einem Jünger getröstet wird. Und rechts ist Johannes der Täufer zu sehen. Und wenn Sie sich ein bisschen biblischen Zusammenhängen auskennen, werden Sie merken, das passt historisch überhaupt nicht. Denn zur Zeit der Kreuzigung lebte Johannes der Täufer schon längst nicht mehr. Also ein Versuch, hier sozusagen etwas zusammenzubinden, was historisch gar nicht passt. Das ist aber Absicht. Ich zeige Ihnen jetzt Johannes den Täufer etwas vergrößert. Das Gewand sehen Sie da, dann, naja, sehen Sie ja. Unten ist Lamm zu sehen, sehen Sie auch. Mit einem Kreuz in der Pfote und einem Kelch, in den das Blut des Lammes fließt. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Das ist die Anspielung, die hier ist. Das Sterben Jesu Christi am Kreuz, es ist nicht einfach nur als Tod zu verstehen, bei dem jemand stirbt. Es ist der Tod Jesu Christi, der die Sünde der Welt wegnimmt, der uns mit Gott versöhnt. Der Kelch steht natürlich auch fürs Abendmahl, mit dem wir erinnert werden, dass das Blut Jesu Christi für uns vergossen wurde. Von daher sozusagen, Christi, du Lamm Gottes, denn du trägst die Sünde der Welt. Wenn Sie jetzt etwas höher schauen, können Sie vielleicht kaum erkennen, so ein bisschen da blass, rötlich zu sehen, steht dort etwas auf Latein geschrieben. Da steht, illum oporpet Christere, auto, ego auto, auto minui. Jedem gebührt es zu wachsen, mir aber kleiner zu werden. Vielleicht kennt ihr das aus der Luther-Übersetzung, jeder muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das sagt Johannes der Täufer in Kapitel 3 über Jesus. Was tut also Johannes der Täufer sowohl am Anfang des Johannesevangeliums als auch in Johannes 3? Er weist von sich selber weg auf Jesus Christus. Und auch das hat Matthias Grünewald genau herausgestellt. Ich habe das jetzt nochmal vergrößert. Und wenn Sie mal auf den Zeigefinger achten, der oben zu sehen ist, gucken Sie mal die Proportionen an, halten Sie mal Ihren Zeigefinger daneben vergleichsweise. Ich vermute mal, bei den Proportionen ist Ihr Zeigefinger kürzer. Meiner ist es jedenfalls deutlich. Der Zeigefinger ist länger als die Hand. Er ist überlang gemalt worden. Und er verweist auf den gekreuzigten Christus. Ja, da ist es! Er verweist nicht auf den Jesus, der Wunder tut, der mächtig predigt, der Erfolg hat, sondern auf den Jesus, der am Kreuz hängt. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Hand mit dem etwas überdimensionierten Zeigefinger legt Zeugnis ab von Jesus Christus, indem sie auf ihn hinweist. Das ist das Zentrum. Nicht ich als Glaubender bin das Zentrum des christlichen Glaubens, nein, da ist er, der da hängt, da ist das Leben. In Jesus Christus ist das Leben, ist Gott erschienen. Da ist auch mein Leben erschienen. Liebe Gemeinde, so legt Johannes der Täufer Zeugnis ab über Jesus. So ist der Weg Gottes zu verstehen, so ist Jesus zu sehen. Und nun könnte man fragen, was hat das mit mir zu tun, mit mir heute? Und es gibt ja nicht wenige Menschen, die mit dem Kreuz Jesu Mühe haben. Die damit Mühe haben, dass ein anderer sein Leben für mich lässt. Ich kann das gut verstehen, wenn Menschen heute Mühe damit haben. Und ich möchte Menschen, die Mühe damit haben, diese Mühe nicht ausreden. Wie könnte ich nur? Aber ich möchte wieder noch einmal zurückkommen zu dem Satz, den der Täufer über Johannes, über Jesus aussagt. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn die Sünde bedeutet, dass Menschen den Weg Gottes in Jesus Christus nicht verstehen, also ihn nicht als Messias ansehen, nicht als Gottes Sohn, dann ist das im Johannesevangelium Sünde. Unglaube ist Sünde und nicht irgendwelche moralischen Verstöße gegen irgendwelche Gebote. Wenn Sünde Unglaube ist, dann heißt doch dieser Satz von Johannes dem Täufer, Jesus ist das Lamm Gottes, das den Unglauben der Welt wegträgt, beseitigt. Also im Ergebnis müsste man sagen, der Unglaube ist weg. Moment, werden wir jetzt vielleicht sagen, es gibt doch so viele Menschen in dieser Welt, die nicht an Jesus Christus glauben. oder wenn wir etwas persönlicher werden, auch ich bin noch nicht jemand, der stolz auf seinen eigenen Glauben sein könnte. Unser Glaube ist schwach. Und wer von uns würde nicht auch bekennen, es gibt Zeiten, in denen der Zweifel stärker ist als das Vertrauen. Und wie sehr zeige ich in meinem Leben, in meinem Alltag, dass ich mich nicht als Glaubender verhalte, sondern als jemand, dem das alles nicht so wichtig zu sein scheint. Und jetzt behauptet Johannes der Täufer, dieser Unglaube ist von Jesus Christus aus der Welt getragen worden. Der ist gar nicht mehr da. Das stimmt nicht mit unserer Beobachtung überein und auch nicht mit unserer Selbstwahrnehmung. Ich bin doch nicht jemand, der in seinen Taten immer Gott und den Nächsten liebt. Das ist doch gar nicht weg. Ich bin doch kein Heiliger. Ich zweifle auch immer wieder. Das stimmt. Natürlich stimmt das. Oberflächlich gesehen bin ich nicht ein guter Mensch. Und ich vermute mal, trete Ihnen jetzt hoffentlich nicht so nahe, dass Sie alle nicht nur liebe Menschen sind. Aber aus der Perspektive Gottes sind Sie bereits Menschen, die nicht mehr sündigen, sondern die andere geworden sind. Es ist also die Frage, wie Sie die Welt sehen und wie Sie sich selbst sehen. Sehen Sie die Welt ohne das Kommen Jesu Christi, also ohne das Lamm mit dem Kreuz, dann sehen Sie die Welt und sich selber jedenfalls nicht so, wie es das Johannesevangelium tut und auch Sie sieht. In der Welt habt ihr Angst, heißt es auch im Johannesevangelium, aber ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Ich erlebe auch in der Gegenwart, dass uns viele Angst machen wollen. Angst davor, dass alles auch in Deutschland, den Bach runtergeht. Angst auch vor Überfremdung in Deutschland. Und in den letzten Wochen habe ich immer wieder manche verrückten Verschwörungstheorien gehört. Sich zu sorgen ist das eine. Und natürlich stehen wir alle vor großen Herausforderungen, die auch nicht immer leicht zu bewältigen sind. Das betrifft auch die zu uns Geflüchteten und viele andere mehr. Aber Angst ist kein guter Ratgeber. Wir haben immer wieder Angst, das ist wahr, vor dem Leben und auch vor dem Tod. Und deswegen ist es gut, sich auch am Anfang des neuen Jahres, sich von Johannes dem Täufer sagen und von Matthias Grünewald zeigen zu lassen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt aus der Welt wegnimmt. Wir wollen gemeinsam singen das Lied 656, die Strophen 1 bis 3. Die Kollekte, ich habe es vorhin schon gesagt, ist bestimmt für die Bergische Diakonie Apparat. in Wülfrath, aber ganz in der Nähe gearbeitet. Dort heißt es, wir gestalten den Wandelweg auf dem Diakoniegelände der Bergischen Diakonie, ein Ort der Ruhe und Erneuerung im Herzen des offenen Ateliers, für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ein Ort, an dem die Seele Freiheit spürt. Schenken Sie einen Moment der Ruhe, helfen Sie uns, den Wandelweg im Ateliergarten barrierefrei zu gestalten. Ein Pfad zwischen Blumen und Kunstwerken, der zwischen Blumen und Kunstwerken verläuft und zu einem Ort führt, an dem die Seele aufatmen kann. Ein besonderer Platz, der stille und kreative Möglichkeit, Begegnung für alle möglich macht. Ein kurzer Ausflug aus dem Alltag, der lange Wirkung zeigt. Dafür also die Kollekte, wenn Sie mal in Abrath da Bergischen Diakonie sein sollten, können Sie da vorbeigehen. Schönes Gelände dort. Da darf ich hinweisen auf das Zwischenergebnis der Weihnachtsbaum-Einzelaktion von gestern. Der Zwischenstand lautete, sagte Susanne, wir eben 2.136 Euro. Das ist nicht wenig. Herzlichen Dank für die Gaben allen denen, die die Weihnachtsbäume uns überlassen haben. Und das Geld. An Terminen habe ich zu sagen, also auch noch ein Hinweis sozusagen draußen, auch für die wird für die Ukraine gesammelt, ist nicht vergessen, by the way. An Terminen einmal heute Nachmittag um 16 Uhr das Konzert des Kammerchors Ad Libitum aus Dresden. Dafür herzliche Einladung und am nächsten Sonntag ist Gottesdienst um 10 Uhr mit Kirsti Kai. Das war's von mir. Gucken wir Susanne an. Achselzucken und Kopfschütteln.
Alle anderen Kreise und Gruppen finden wie gewohnt statt. Wie heißt das so schön?
Haben Sie gehört. Gut. Dann wollen wir Fürbitte halten. Du einziger, du gnädiger Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Er hat Licht in eine dunkle Welt gebracht. Licht, das uns begleitet an jedem Tag. Wir bitten dich für alle, die nur noch schwarz sehen, für ihr eigenes Leben und auch für die Zukunft ihrer Kinder und anderer Menschen. Hilf doch, dass sie neue Möglichkeiten entdecken, dass sie wieder Hoffnung schöpfen können, eine Hoffnung, die sie stark macht zum Handeln. Wir bitten dich für die Menschen, deren Leben zerstört ist durch Mangel an Liebe, durch Gewalt oder durch Gleichgültigkeit, dass sie Freunde finden, die zu ihnen stehen, ihnen helfen, mit neuer Kraft ihr Leben aufzubauen. Wir denken an Menschen, die vom Unglück betroffen sind, von Feuer, von Flut, von Stürmen, in fernen Ländern und bei uns. Lass dein Erscheinen in der Welt zum Hoffnungslicht werden. Mach ihnen deine Liebe spürbar. Segne die Glaubenden. Behüte die Liebenden. Bewahre in uns allen die Hoffnung, dass du alles zum Guten wenden kannst. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen jetzt das Lied. Wir singen das Lied aus dem Beiheft Nummer 25. Das kennen Sie vielleicht nicht alle, aber ich hoffe, dass wir sozusagen das hineinbekommen können. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.
Amen.
darf Ihnen allen einen schönen Sonntag wünschen und eine gute Woche, die wir jetzt mit der Bitte um den Segen Gottes gehen wird. Das Segen und behüte uns, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.